Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi. Am Tage zählen bis zum Berlin E-Prix. Nur noch 10-mal schlafen, dann geht's rund in Tempelhof. Und wir haben in der letzten Woche endlich erfahren, wie die Strecken aussehen, wie der Plan aussieht, also so der Zeitplan, wie der TV-Plan aussieht. Eine ganze Menge News zur Formel E. Und wir haben auch noch einen neuen Fahrer. Eine Menge zu besprechen heute und ich mach's nicht allein. Wie immer ist Tobi bei mir.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wie geht's dir? Wie war die letzte Woche?
Ja, mir geht's prima. Die letzte Woche war relativ ereignisreich, muss man sagen. Hatten viel zu tun. Einige News sind bekannt gegeben worden und die müssen wir dann natürlich nicht nur für den Podcast aufbereiten, sondern natürlich auch für die Webseite eures Vertrauens, eformel.de. Und von daher, es kann so langsam losgehen, glaube ich. Also die Spannung steigt sichtlich.
Ich finde das ja fast ein bisschen schade, dass wir jetzt so viel auf diese eine Woche oder diese zwei Wochen hinarbeiten und dann plötzlich alles schon wieder vorbei sein soll. Irgendwie, es fühlt sich, also jetzt gerade während wir aufnehmen, sollte die Formel E-Saison 2019-20 offiziell vorbei sein. Heute wäre London E-Prix gewesen. Stattdessen fahren wir jetzt im August, Anfang des Monats. Aber danach ist es ja schon wieder vorbei. Wir gehen also tatsächlich mit großen Schritten aufs Finale zu. Dabei haben wir gerade erst den Marrakesch-EPRI gehabt. Das ist so ein bisschen komisch. Aber naja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ne? Coronsen war ja für alle Sportserien relevant. Auch für die Formel E. Dafür haben wir jetzt ein paar Nachrichten, über die wir reden wollen. Und an erster Stelle natürlich die Streckenlayouts für Berlin. Für das Sixpack. Wir fahren rückwärts, wie schon oft vermutet in Berlin. Wir fahren vorwärts, wie im letzten Jahr. Und wir kriegen eine ganz neue Strecke für die Hauptstadt. Und Tobi weiß, wie das so funktionieren soll.
Ja, wir hatten ja schon viel drüber spekuliert. Und mein lieber Kollege, der Tobi, ist ja auch schon mal rein prophylaktisch in R-Faktor 2, glaube ich, eine Runde rückwärts gefahren, um mal zu gucken, wie das denn aussehen würde. Und ja, es ist tatsächlich dann so, dass wir die Strecke von 2019 im Rückwärtslayout erleben werden. Damit werden am 5. und am 6. August die beiden Auftaktrennen bestritten. Im Grunde keine so große Sache. Wir hatten ja schon mal angesprochen, was alles dafür umzubauen ist. Ja, die Startaufstellung muss natürlich angepasst werden, die Markierungen müssen passen. Boxengasse ist anzupassen, weil die FIA-Garage immer als am Anfang der Boxengasse stehen wird. Klar, die Ampeln müssen umgedreht werden. Ja, die Notausgänge, wo man stehen gebliebene Fahrzeuge rausrollt, müssen umgebaut werden. Zusätzlich auch die Auslaufzonen bzw. die Tech-Pro-Barrieren anpassen. Und es sind mit Sicherheit noch diverse Kleinigkeiten, die da fehlen. Weitere Sachen, die zu beachten sind. Wir hatten ja auch schon mal den Attack-Mode angesprochen, wo die Sensoren in der richtigen Reihenfolge überfahren werden müssen. Ja, das muss natürlich auch umgebaut werden, aber im Groben und Ganzen ist es das schon. Ja, und man hat sich überlegt, dieses Rückwärtslayout als allererstes zu machen. Dann muss man nämlich nur einmal umbauen und fährt dann richtig rum. Und hat dann nach dem zweiten Doubleheader 2 Tage Zeit, um dann die Streckenführung noch ein bisschen anzupassen. Muss aber an diversen Sachen, wie zum Beispiel den Boxengassen, in der Boxengasse oder den Ampeln oder so weiter, nichts mehr ändern. Weil das hat man schon alles in der richtigen Richtung liegen. Ja, ich hatte es schon kurz angesprochen. Nach dem Doubleheader zum Auftakt kommt dann nach nur einem Tag Pause. Dann am 8. und 9. August das klassische Layout, so wie wir es auch aus dem Vorjahr kennen. Auch ganz normal mit den 10 Kurven. Ansonsten sind da keine Änderungen geplant, zumindest von dem, was bislang bekannt gegeben wurde. Das ist mit Sicherheit, sind das die beiden Rennen, auf die sich die Teams am allerbesten vorbereiten können, weil da genaue Daten vorliegen über die Strecke. Und ich denke mal, das ist das klassische Berlin-Rennen, auf das sich die Teams seit Wochen vorbereiten, seitdem bekannt ist, dass in Berlin gefahren wird. Und dann den Abschluss nach 2 weiteren Tagen Pausen am 12. und 13. August macht dann ein neues Layout. Da wird die Strecke tatsächlich an diversen Stellen angepasst. Das gesamte Layout ist technisch deutlich anspruchsvoller. Es gibt statt 10 Kurven ganze 16. Und außerdem ist die Strecke auch ein ganzes Stück länger mit etwas über 2,5 Kilometern. Am Ende der Gegengeraden ist, ja, ich sag mal, so ein Infield, das so ein bisschen an die Mercedes-Arena des Nürburgrings erinnert. Ja, wo übrigens auch die Formel 1 ja dieses Jahr wieder fahren wird, wer es noch nicht bekommen hat. Ja, das wird eine ganz neue Herausforderung für die Teams, weil die Strecke halt komplett anders aussehen wird. Aber auch nicht komplett anders, sondern nur zu einem gewissen Teil. Zum Beispiel bleibt der erste Sektor komplett identisch. Ja, das heißt, die langgezogene Kurve am Ende von Start und Ziel, die enger wird und dann die Doppel rechts, das bleibt alles gleich. Und auch das Ende der Runde wird nicht verändert. Das bringt einige Vorteile mit sich, weil dann muss man viele Sachen nicht umbauen. Ja? Wie zum Beispiel Boxengasse, Ampeln, Thema hatten wir ja schon. Das kann alles genauso bleiben, genauso wie zum Beispiel die Zeitmessung. Ja? Man hat ja auf einer Formel-E-Runde unterwegs, man hat ja nicht nur die Zeitmessung an Start und Ziel, sondern auch zwei weitere Zeitmessungen und die Strecke ist so in drei Sektoren unterteilt. Und auf die Art und Weise lässt man einfach den Sektor 1 komplett identisch und den Sektor 3 weitgehend identisch. Ja, da ist nur der Anfang des Sektors ein bisschen anders und dadurch hat man sich schon mal gespart, an dieser wichtigen Sache irgendwelche Umbauten vornehmen zu können. Weil wir müssen uns ja auch mal drüber im Klaren sein, es sind nur 2 Tage, die frei sind. Wenn man unmittelbar nach dem Rennen anfängt, umzubauen, hat man 48 und 12, hat man maximal 60 Stunden, um die Strecke komplett umzubauen und sie dann auch von der 4 wieder abnehmen zu lassen. Ja, die Streckenabnahme ist ja aus Sicherheitsgründen zwingend vorgeschrieben. Und dass man da keine komplett neue Strecke aus dem Hut zaubern kann, sollte klar sein. Deshalb wird das für die Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind, ich denke doch mal eine relativ hektische Zeit. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass die auch nicht unendlich viele Mitarbeiter vor Ort haben können, die den Umbau vornehmen. Ja, sondern auch für die Zeiten des Auf-, Ab- und Umbaus sind die Mitarbeiterzahlen auf maximal 1.000 beschränkt. Und daher kann man auch nicht noch mehr Personal ranschaffen, um den Umbau etwas schneller hinzubekommen. Das muss mit dem Personal geschehen, das tatsächlich da vor Ort und auch zugelassen ist. Und alles in allem kann man sagen, dass die Pläne auf jeden Fall sehr, sehr interessant sind, sehr viel Lust oft drauf, auch diese 9 Tage machen, an denen die Rennen stattfinden. Und ich bin mal besonders gespannt, wie sich insbesondere die überarbeitete Strecke, die dann für den dritten Event genutzt wird, auswirken wird, vor allem was zum Beispiel die Attack-Mode-Strategien angeht.
Das wird tatsächlich spannend. Ja, man kann die Attack-Zone vermutlich auch einfach genau da lassen, wo sie ist, ne? Haben wir auch schon besprochen gehabt. Man müsste einfach nur die erste und dritte Spule, die da immer in den Boden eingelassen wird, austauschen. Aber der Standort kann eigentlich für jedes Rennen so bleiben, oder?
Genau, also für den ersten Event, für die rückwärts gefahrene Runde, müsste man die Sensoren 1 und 3 tauschen. Mhm. Und dann nach dem Event tauscht man sie wieder zurück und lässt sie dann so. Denn diese Kurve, das ist am Ende der Gegengeraden, wenn man richtig rumfährt, die wird auch genauso in dem überarbeiteten Layout gefahren. Wenn man denn tatsächlich da nicht noch irgendwas Besonderes sich einfallen lässt und vielleicht eine ganz andere Stelle wählt. Aber ich glaube, man hat genug zu tun mit den Umbauten und von daher gehe ich mal davon aus, dass das so bleiben wird.
Ich bin ja ein bisschen überrascht tatsächlich, dass man die Strecke im Rückwärtslayout so anscheinend gelassen hat in der neuen Kurve 6. Beziehungsweise die alte Kurve 5, ne? Diese Ausfahrt vom, ich sag immer Tunnel, auch wenn da seit einem Jahr kein Tunnel mehr steht, aber da ist doch dieser Linksknick, ne? Und dann gibt's so einen kleinen Rechtsflick auf die Gegengerade. Es sieht in den Streckendesigns so aus, als müsste man da ein bisschen mehr bremsen im Rückwärtslayout, beziehungsweise als müsste man im Vorwärts-Layout der klassischen Streckenführung in Berlin, als wäre da noch ein kleiner, etwas längerer Streckenabschnitt hinzugefügt worden. Jedenfalls kann ich da aus meinen paar Simulatorrunden, die natürlich jetzt nicht immer repräsentativ sind für die Strecken in Berlin, berichten, dass das ganz schön heikel werden dürfte am Ende der Bremszone beim neuen Layout. Für mich fühlte sich das so ein bisschen an, wie Formel-1-Fans werden es vielleicht kennen, diese Stadionsektion in Aserbaidschan. Aber halt mit dem Doppelten der Geschwindigkeit. Das ist ja schon immer heikel, da, wenn man nach dieser ganz kurzen Gerade, da es müssen jetzt tatsächlich Formel-1-Fans zuhören, der Rest ist da vielleicht ein bisschen aufgeschmissen. Da ist so ein ganz kleines geraden Stück da und dann geht es vorbei an der Burg von Baku. Und es erinnert mich so ein bisschen daran, nur ist die Zufahrt darauf halt einen halben Kilometer länger und deswegen deutlich gefährlicher. Bin mal gespannt, wie das dann tatsächlich, nach der Baustelle da aussieht. Die läuft ja auch schon, die bauen ja schon eine ganze Zeit in Berlin auf. Wird ja auch Zeit langsam, ne? Hab's ja eingangs gesagt,
seit Montag.
10 Tage. Langsam muss die Strecke fertig sein. Mal sehen, wie das so aussehen wird. Wir werden es dann ja alle feststellen, wenn die Teams nach Berlin reisen und uns die ersten Instagram-Stories liefern und die ersten Tweets schicken mit Fotos und wird besonders jedenfalls die Weisen und die Arten und Weisen, auf die wir es feststellen werden dieses Jahr. Jedenfalls nicht selbst bei der Streckenbegehung.
Ja, ich meine, da hat man ja auch vielleicht ein paar Optionen, die man in der Vergangenheit nicht hatte, dadurch, dass keine Tribünen aufgebaut werden können. Ich erinnere mich da, die Stelle, die du gerade eben beschrieben hast, da war ja auch, ein Jahr lang war ja da auch der Emotion Club untergebracht. Den Platz braucht man an der Stelle ja nicht und hätte da auch die Möglichkeit, da auch Auslaufzonen zu schaffen, damit, wenn man da mit viel Speed ankommt, dass man nicht sofort in der Mauer hängt. Aber wird sich zeigen, spätestens wenn wir die allerersten Bilder bekommen. Und ja, da gehe ich davon aus, die werden wir ja dann auch schon am Dienstagabend sehen.
Da steht nämlich der Shakedown an. Der kommt übrigens auf YouTube. Also kam zumindest bei den ersten 5 Rennen auf YouTube. Ich würde mich sehr wundern, wenn es nicht dieses Mal auch der Fall wäre. Um 18 Uhr soll es losgehen. Das leitet uns übrigens ganz schön über zum nächsten Berlin-Thema, nämlich wo kann ich das Formel-E-Finale in Deutschland im Fernsehen gucken? Die Antwort fällt ganz kurz aus: Eurosport. Eurosport 1, wie in den letzten Jahren, überträgt jeden Berlin-E-Prix live im Free-TV. Jetzt kommt leider der Haken: nur die Rennen. Denn wer die Qualifyings anschauen möchte, ist in diesem Jahr leider auf den kostenpflichtigen Eurosport-Player angewiesen. Der kostet natürlich was. Monatsabo kostet 6,99 Euro. Wer möchte, kann das ausgeben. Lohnt sich wahrscheinlich mehr als sonst, ne? Mal so runtergerechnet 1,17 Euro pro Qualifying. Aber es wäre halt trotzdem schöner im Free-TV oder in irgendeinem Livestream oder irgendwie sowas. Ich finde das leider halbwegs schade. Du auch sicherlich, Tobi, oder?
Auf jeden Fall. Ja, das ist schade, dass ausgerechnet das Berlin-Rennen und auch ausgerechnet der Saisonabschluss, ja, dass da wirklich nur das Rennen im Fernsehen zu sehen ist. Und ich finde es schade, dass es keine Möglichkeit gibt, das Qualifying sich anzusehen, ja, bei Eurosport im Fernsehen.
Tja. Und noch dazu kommt leider auch, dass anders als in den letzten Jahren die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender von ARD und ZDF auch nichts übertragen werden. Noch nicht einmal ein Livestream. Anfangs war ja geplant, dass das ZDF den Berlin-E-Prix in seinem Hauptprogramm zeigt. Das war der Plan Monate vor Corona. Der Berlin-Termin wurde inzwischen bekannterweise verlegt und die Rennanzahl bekanntermaßen erhöht. Und das spielt jetzt den ZDF nicht unbedingt in die Karten. Und noch dazu, ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche drüber geredet haben, wir haben es nur gemutmaßt, glaube ich, beginnen die Rennen tatsächlich um 19 Uhr. Das ist der vorläufige Zeitplan für Berlin. Abendrennen in Berlin wird für schöne Bilder sorgen. Nur ist 19 Uhr halt leider wirklich der schlechtmöglichste Termin fürs ZDF, weil da die Flaggschiff-Heute-Nachrichten laufen. wo einige Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein werden und wollen. Naja, und dann kann man halt im ZDF-Hauptprogramm, wie ursprünglich geplant, kein Autorennen zeigen. Auch die ARD wird den Berlin-E-Prix nach unseren Informationen nicht ausstrahlen. Da läuft zwar am Wochenende eine Sportschau, die wird sich allerdings ausschließlich mit der deutschen Leichtathletikmeisterschaft in Braunschweig beschäftigen. Auch das ZDF hat einen Livestream dazu. Weshalb man da nicht noch einen zweiten Livestream dazu schalten kann vom Formel-E-Rennen in Berlin, naja, das lassen wir die wahrscheinlich selbst am besten erklären. Ich finde das natürlich schade. Ich bin natürlich auch voreingenommen dabei, denn ich würde gerne die Formel-E im Fernsehen sehen und zwar so viel wie möglich. Gerade weil wir eben in den letzten Jahren wirklich tolle Formel-E-Einschaltquoten gehabt haben bei den Öffentlich-Rechtlichen. ARD, beziehungsweise das erste, hatte beim Daniel-Abt-Sieg 2018 1,46 Millionen Zuschauer. Marktanteil von 20%. Das muss man sich mal vorstellen, dass so viele Leute gleichzeitig Formel-E gucken für eine Rennserie, die damals gerade mal 4 Jahre alt war, noch nicht mal. Also das waren schon heftige Zahlen. Im letzten Jahr hat das ZDF den Rom-E-Prix ausstrahlen wollen, also hat es auch gemacht, bis dann die rote Flagge in der ersten Runde kam, dann ist das Rennen in den Stream umgezogen. Aber auch da waren 7-stellige Zuschauerzahlen mit dabei. Und bei Eurosport war in dieser Saison bislang selten mal mehr als 100.000 Zuseherinnen und Zuseher dabei. Ich finde das sehr schade. Aber machen wir nichts, halten wir fest. Wir gucken alle Eurosport in Berlin. Das ist wohl das Einfachste, sich zu merken. Eurosport 1 für alle Rennen um 19 Uhr. Die Renndaten müssen wir uns natürlich noch merken. Ne? Das kriegen wir aber hin. Steht ja alles im Internet. 5., 6., 8., 9., 12. und 13. August. Das sind die Daten für die 6 Berlin-Rennen. Jeweils um 19 Uhr Eurosport 1. Und wer das Qualifying schauen möchte, um 14.15 Uhr an jedem Termin, genau wie der Rennstart um 19 Uhr, Eurosport Player. So viel zur Formel E im TV. Nichts bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ja, das soll es vorerst mal gewesen sein. Wir reden da in der nächsten Woche allerdings auch noch mal drüber. Denn dann kommt natürlich noch einmal eine etwas ausführlichere Berlin-Vorschau, auf die sich ganz sicher auch die Teams freuen dürfen. Und die neuen Fahrer, die teilweise auch noch mal die Formel E kennenlernen müssen und wollen. Denn wir haben in den letzten Wochen eine ganze Menge Fahrer gehabt, die das Team ihrer anfänglichen Wahl verlassen haben oder das Team tatsächlich, also nicht nur kurzfristig verlassen haben, sondern ganz weggegangen sind. Manch einer hat den Rennstall gewechselt. Neu dabei in Berlin ist ein Fahrer für Dragon. Der hört auf den Namen Sergio Sete Camara, kommt aus Brasilien und Tobi, der ersetzt dort Brandon Hartley.
Ja, richtig. Brandon Hartley hat ja vergangene Woche etwas überraschend bekannt gegeben, dass er Dragon verlässt. Und es war dann darauf auch kein Kommentar von Dragon zu bekommen. Wir hatten ja im letzten E-Pod dann auch so schon mal ein bisschen spekuliert, wer als Ersatz in Frage käme. Sind dann auf die beiden Ersatzfahrer des Teams gekommen, Joel Eriksson und halt eben Sergio Sete Camara. Und tatsächlich ist es der Brasilianer geworden, 22 Jahre alt, ist beim Rookie-Test in Marrakesch schon für Dragon gefahren, war, wie schon gesagt, für das Team auch schon offizieller Test- und Ersatzfahrer, genau wie Joel Eriksson übrigens, der dann jetzt einzig verbliebener Ersatzfahrer ist und auch für Berlin sein soll. Sete Camara obwohl er erst 22 Jahre ist, doch schon ein paar Jahre im Formelsport hinter sich, hat die vergangenen 3 Jahre Formel 2 gefahren, 2019 die Saison mit Gesamtrang 4 abgeschlossen, 2 Rennen hat er da gewonnen und für dieses Jahr 2020 wird er in der Superformula antreten. Ja, außerdem war er Testfahrer für McLaren und gehört jetzt wieder zum Juniorkader von Red Bull, ist damit Test- und Ersatzfahrer für Red Bull und Alpha Tauri in der Formel 1 Weltmeisterschaft. Ich sage wieder, genau das ist er nämlich schon mal gewesen, nämlich vor 3 Jahren ist er Red Bull Nachwuchspilot geworden, da aber dann aus dem Programm wieder raus komplimentiert worden, sage ich mal. Und jetzt gehört aber wieder dazu, das scheint ja bei Red Bull durchaus häufiger vorzukommen in letzter Zeit. Ansonsten, Tobi, was können wir von ihm erwarten?
Puh, gute Frage. Ist ja kein schlechter Rennfahrer. Also wer in die Formel 2 es schafft und da mehrmals gewinnt und jetzt auch Super Formula sich beweisen darf, ist er ja noch nicht gefahren, die geht ja erst nächsten Monat wieder weiter, der kann zumindest schnell Rennen fahren. Ich bin aber natürlich anfänglich bei jedem Fahrer ein bisschen kritisch. Genau wie bei René Rast, der wird schnell sein, ohne Frage. Aber ich würde zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, dass der wirklich um Top-Ergebnisse mitfahren kann. Vielleicht springt am Ende, ist ja auch in keinem unbedingt schlechten Team, hier oder da mal ein Pünktchen raus für René. Aber am Anfang muss man sich natürlich erstmal ans Fahrzeug gewöhnen. Formel-E-Autos sind ja sowieso ein bisschen zickig zu fahren manchmal und man muss ständig mitdenken beim Rennen. Das kriegt man hin. Na klar, René Rast ist ein guter Rennfahrer und Sergio Sette Camara auch. Aber es wird ein bisschen Zeit brauchen, bis die Fahrer das Auto eben lernen. Die haben ja jetzt auch jede Möglichkeit dafür und jede Gelegenheit. In Berlin, ich glaube, das gab es im Motorsport noch nie, dass Rennfahrer so viel, also abgesehen natürlich von offiziellen Testtagen, aber so richtige Rennsituationen, so kurz nacheinander, 6 Rennen innerhalb von 9 Tagen in einer Rennserie im gleichen Auto, das sich natürlich während der Rennen auch noch entwickelt. Also es wird in Berlin nicht nur drauf ankommen, wie sich die Fahrer entwickeln mit der Strecke, sondern auch wie die Teams und ihre Autos sich entwickeln mit den Strecken und im Verlauf der 2 Wochen. Wird spannend. Am Anfang aber erstmal bleibe ich erstmal vorsichtig bei Dragon. Nico Müller, der hat natürlich jetzt schon einige Starts Vorerfahrung, ist ja auch in seiner ersten Formel-E-Saison bislang halt noch nicht in die Punkte gefahren. Bestes Ergebnis für ihn war Rang 11, glaube ich, in Santiago. Von Nico Müller könnte man schon etwas mehr erwarten als von Sette Camara, wegen seinem minimalen Erfahrungsvorsprung. Wie genau das aussehen wird, werden wir dann aber feststellen. Am Anfang, schätze ich aber einfach mal, wird Sette Camara noch ein bisschen brauchen. Und dann kann man ihn an seinen Ergebnissen vielleicht der letzten 2 Rennen messen in Berlin und dann entscheiden, ob er auch im nächsten Jahr noch fahren soll. Das ist aber eine Entscheidung, die muss ich nicht treffen, sondern Teamchef Jay Penske, der ja jetzt nicht unbekannt ist dafür, dass er auch hin und wieder mal die Fahrer zwischen den Saisons bunt durchwürfelt. Mal sehen. Es ist auf jeden Fall so, und das mal abgesehen von allen Vorhersagen, dass sowohl René Rast als auch Daniel Abt, als auch Alex Lynn oder eben der neue Fahrer Sette Camara in Berlin um ihre Cockpits im nächsten Jahr fahren. Denn die ganze Silly Season ist ja schon, läuft ja schon, ne, auf Hochtouren und wird auch noch nach Berlin weitergehen. Und wer sich da gut zeigt und gute Entwicklungen zeigt, gerade als Rookie ist man da natürlich sehr im Rampenlicht, weil man eben einfach anhand von Daten, die auf der gleichen Strecke erhoben werden, sehen kann, wie schnell lernt der Knabe. Gerade als Rookie kann man sich eben und muss man sich eben gut beweisen. Und da geht es wirklich um Verträge für das erste Weltmeisterschaftsjahr 2021. Was glaubst du? Wie stellt der sich an?
Also ich glaube, er wird sich ziemlich gut anstellen. Was zum einen daran liegt, er ist als Neueinsteiger, genau wie René Rast zum Beispiel, in der 4. Quali-Gruppe. Und wird damit tendenziell die besten Streckenbedingungen vorführen. Aber mich hat er beim Rookie-Test in Marrakesch positiv überrascht, ja, wo er die zweitbeste Zeit gefahren ist. Und das im Dragon der Saison 2019-2020. Ja, einen zweiten Platz, ich weiß gar nicht, ob den einer der beiden Stammpiloten, Hartley und Müller, überhaupt mal in der Session geschafft hat. Und ich glaube, damit hat Sette Camara auf jeden Fall gezeigt, dass er auf eine Runde Tempo hat. Und das, denke ich, könnte dafür sorgen, dass er im Qualifying, aus Qualifying Gruppe 4 raus, doch durchaus Chancen hat, unter die Top 10 zu fahren. Wie das dann im Rennen aussehen wird, Energiemanagement und so weiter, ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich denke, von der reinen Schnelligkeit, die er mitbringt, durften wir ihn schon relativ weit vorne sehen können, wenn er eine gute Runde zustande bringt.
Na, das ist mal eine Vorhersage, du. Dann freuen wir uns auf die Leistung von Sergio Sette Camara und all seinen Fahrerkollegen und freuen uns einfach, ja, nicht nur auf die Leistung, sondern einfach auch aufs Formel-E-Rennen in Berlin. Ich glaube, es ist an der Zeit mal wieder für so einen Fakt, oder?
Ja.
Na dann.
Klingt gut.
Fakten, Fakten, Fakten.
Der Formel-E-Fakt der Woche.
In der sechsten Formel-E-Saison haben 7 Fahrer bisher jede Rennrunde absolviert. Dazu gehören Antonio Felix da Costa, der Meisterschaftsführende, na klar, James Calado bei Jaguar, Lucas Di Grassi, Mitch Evans im zweiten Jaguar, Max Günther, Oliver Turvey und Pascal Wehrlein. Letzterer wird seinen Rekord oder seinen Co-Rekord natürlich nicht mehr aufrechterhalten können. Der startet bekanntermaßen nicht in Berlin. Der hat sein Team verlassen in dieser Corona-Pause und wird mutmaßlich ja für Porsche antreten im nächsten Jahr. Zumindest in Deutschland wird er allerdings nicht mehr Formel E fahren in 2020. Wobei, das ist vielleicht übertrieben, ne? Wenn Porsche in Weissach testet, dann fährt er dieses Jahr doch noch in Deutschland Formel E. Na, die Formulierungssachen immer. Mal aufpassen, Tom. Mhm. Mal aufpassen.
Richtig, ganz wichtig.
Ach. Na gut, dann sei das dieser Fakt damit gewesen. Kommen wir zur zweiten Rubrik im Podcast, oder?
Ja, sehr gerne.
Tobis Teleskop. Geht richtig flott heute, ey. Schlag auf Schlag, die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, seit rund einer Woche hat die Formel E einen Piloten in ihren Reihen, der Mitglied der österreichischen Kaiserfamilie Habsburg-Lothringen ist.
Oh.
Und zwar hat der gute Jerome D'Ambrosio am vergangenen Montag, den 20.07., Eleonore Habsburg-Lothringen geheiratet, und zwar im Rathaus von Monaco. Das ist übrigens die Schwester des früheren Aston Martin DTM-Piloten Ferdinand Habsburg-Lothringen.
Das ist ja interessant. Richtiger Celebrity-Gossip hier von Tobi Wirtz. Richtig.
Unglaublich, oder?
Also so Boulevardeske Themen hätte ich dir gar nicht zugetraut eigentlich. Na dann gratulieren wir herzlich.
Auf jeden Fall.
Eleonore und Jerome. Die sind auch ein süßes Pärchen. Das war die, ich glaube, eine von wenigen Fahrerfreundinnen und jetzt sogar Frauen, die mal groß im Fernsehen zu sehen waren, weil ich kann mich zumindest selten an Partnerinnen von Fahrern erinnern, die die Fahrer nach einem Rennsieg so angesprungen haben. Die hat mit dem Team dabei gestanden, mitgejubelt, als wäre sie Teammitglied eigentlich, als D'Ambrosio letztes Jahr in Marrakesch gewonnen hat. Sehr schöne Bilder sind das gewesen damals, erinnere ich mich heute noch dran. Du, liegt dir noch was auf der Seele heute?
Nee. Eigentlich nicht so wirklich. Wir müssen es ja noch ein bisschen was für nächste Woche aufspannen, wenn die große Vorschau zum Berlin-Epri kommt.
Die große Vorschau. Och, ich freue mich, dass wir das sagen können, dass nächste Woche schon Vorschau ist. Das bedeutet natürlich auch, ich habe jetzt schon Angst vor dem unausweichlichen Burnout, der nach Berlin anstehen wird. Aber immerhin fahren Formel-E-Autos im Kreis.
Auf jeden Fall. Das wird eine anstrengende Zeit, glaube ich. Und vor allen Dingen, wir werden ja dann auch wieder viele E-Pods machen müssen.
Das ist richtig. Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Mehr News dazu gibt's aber erst in der nächsten Episode. Müsst ihr dann wieder einschalten. Habt ihr jetzt Pech gehabt?
Das sieht aus.
Na dann. Dann,
Fies.
Ja, ist fies, aber
Ein Cliffhanger zum Abschluss.
Na eben, muss man ja immer machen. Dann, hangeln wir uns jetzt mal am Cliff entlang und freuen uns auf nächste Woche und verabschieden uns in den Sonntagabend, oder?
Machen wir so.
Alles klar. Na dann, mach's gut, mein lieber Tobi. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Jo, ciao.
Ciao.